Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Und das hier ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn wir feiern Geburtstag. Es ist die 100. Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Und ich freue mich sehr, denn heute darf ich zwei Gäste hier begrüßen, nämlich Annika und Robert. Die beiden sind Notfallsanitäter. Und was ich mit euch vorhabe, das erkläre ich gleich. Erst einmal schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Schön, dass wir dabei sein können.
Ja. Es ist ja so irgendwie, dass wir alle in einen Notfall verwickelt sein könnten oder wir haben ihn auch selbst. Spätestens für den Führerschein ist auch mal ein Erste-Hilfe-Kurs drin gewesen, aber wie viel von dem Wissen ist da eigentlich noch übrig? Zur 100. Folge vom Vital-Gesundheits-Experten-Talk wollen wir mit euch beiden ein paar Szenarien mal durchgehen und klären, wie wir uns da am besten verhalten. Ich bin wirklich gespannt, ob es mit unseren Vorstellungen so übereinstimmt und wie viel bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da noch präsent ist. Wie ist es denn so generell? Habt ihr da irgendwie eine Erfahrung, wie so das Wissen über Notfallverhalten in der Gesellschaft aktuell steht hier in Deutschland?
In der Gesellschaft haben wir eigentlich ein ziemlich großes Problem, was die Allgemeinbildung bezüglich Notfallmedizin und Umgang mit Notfällen oder mit Erkrankungen. Einer meiner Lieblingsbeispiele war ein Einsatz. Da sind wir um 3 Uhr morgens hingefahren. Jemand hat über Rückenschmerzen geklagt und hat gemeint, ja, aber ich habe schon was dagegen geschmiert. Ja, dass derjenige sich Bepanthen auf den Rücken geschmiert hat und dass das Ganze gar keine Schmerzsalbe ist. Ne? Habe ich versucht, ihm auch dann zu erklären. Ja, getreu dem Motto, wie unser Ausbilder mal sagte, wir lesen keines kleinen Vorteil. Ja. Also wir haben öfter Situationen, wo die Leute irgendwie eine Information mal aufgeschnappt haben auch ganz falsche Vorstellungen haben von Gesundheitswesen. Ne? Getreu dem Motto, ach, mit dem Rettungswagen bin ich ja schneller dran. Mhm. Na, das ist so der häufigste Mythos, den ich zu hören bekomme und das ein oder andere Extrasystole bei mir schon verursacht hat im Dienst.
Okay, deswegen umso besser, dass wir diese Folge jetzt mal machen, gemeinsam mit euch beiden Experten. Als Notfallsanitäter wisst ihr Bescheid. Ein Mythos, über den wir auf jeden Fall eh sprechen wollen, hast du gerade schon angesprochen. Viele glauben ja wirklich, wenn es schnell gehen muss, dann rufe ich den Rettungswagen. Warum ist das eigentlich ein Fehltrug?
Also es ist halt eine lebensbedrohliche Situation, dann muss man halt auf jeden Fall den Rettungsdienst rufen. Aber ich glaube, man sollte halt manchmal sich vielleicht doch noch 1-2 Sekunden kurz mindestens Zeit nehmen und nochmal ganz kurz darüber nachdenken, ist es denn jetzt wirklich halt so lebensbedrohlich, dass ich entweder nicht zum Hausarzt gehen kann, dass ich jetzt nicht vielleicht die halbe bis Stunde auf den kassenärztlichen Notdienst warten kann oder ob mich nicht sogar jemand von der Familie oder meinen Freunden ins Krankenhaus selber fahren kann?
Ja. Ja, okay. Also das, was du meinst, ist tatsächlich, dass zu schnell oder in Situationen, wo es nicht nötig wäre, wird ein Rettungswagen gerufen.
Genau, auf so und da merkt man halt auch so, also sie haben ein völlig falsches Verständnis dafür, wofür der Rettungsdienst halt wirklich da ist. Ne? Also wir sind laut vielen irgendwie manchmal gefühlt nur dafür da, ja, fahr mich schnell ins Krankenhaus, dann komme ich eher dran, weil dann muss ich nicht auf den MRT-Termin in 3 Monaten warten oder ähnliches, ne? Mhm. Sondern komme vielleicht auch einfach jetzt dran. Aber das ist halt ein absolut falsches Denken. So funktioniert unser Gesundheitssystem halt gar nicht.
Das Problem ist halt, ich glaube auch, die Leute haben so eine Art Anspruchsdenken. Ne? Wir sind ja gewohnt heutzutage, dass es alles schnell und sofort gehen muss. Problem ist, ich glaube, die Leute, also klar, wenn man jetzt irgendwie einem etwas widerfährt, ne, und wir gehen jetzt mal nicht von einem Herzinfarkt, Schlaganfall, ne, die Sachen, wo es tatsächlich schnell gehen muss und wofür der Rettungsdienst absolut richtiger Ansprechpartner ist. Deswegen haben wir ja die Blaulichter auf dem Auto und die Sirene, ne, damit wir uns Platz durch den Verkehr machen können und eben schneller ans Zielort, sie ans Krankenhaus oder beim Patienten sein können. Das Problem ist, die Leute haben, glaube ich, auch keinen Vergleichswert. Ja, die wissen nicht, okay, ist das jetzt so ein kritischer Notfall, wie die selber eben wahrnehmen, ne? Weil dem ist vielleicht, es kann für sie das Schlimmste sein, was sie jemals widerfahren ist. Aber in unseren Augen oder objektiv beurteilt, ist das Ganze noch lange nicht lebensbedrohlich. Na, jetzt letztens hatten wir auch die Situation, jemand hatte 40 Grad Fieber. Na, und der ärztliche Bereitschaftsdienst wurde alarmiert, der war in 3 Stunden nicht da. Na, und gut, ist halt hohes Fieber, ne? Da kann man selber irgendwas dagegen tun, haben sie halt nicht gemacht und waren halt mit der Situation überfordert. Daraufhin haben sie dann den Rettungsdienst alarmiert und dann, ja, uns quasi sozusagen das Problem so zugesteckt, ne? Also macht mal was. Na, also das ist auch so ein Stück weit, glaube ich, die Hilflosigkeit der Bevölkerung bezüglich meiner Situation. Na, eine meiner Videos, die ganz gut gehen, sage ich mal, auch vom Format her, ist immer Stadt versus Land. Na, und das thematisiert genau das. Einmal die Leute in der Stadt, die wegen, auf gut Deutsch gesagt, Lappalien anrufen, na, wegen Problemen, die gar keine Probleme sind. Und dann haben wir die andere Extreme auf dem Land, sind die Leute, die gewohnt sind, dass, ach, ein Krankenhausaufenthalt, das sind eher schon mal abgeneigt oder die müssen mindestens 1 Stunde fahren, um in eine Klinik überhaupt zu gelangen. Ja. Ne? Und die kommen dir teilweise mit dem Kopf unterm Arm und fragen nur nach einem Pflaster. Ne? Also es ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine Sache, wie sehr bin ich auf mich allein gestellt und muss mit meinen jetzigen Ressourcen zurechtkommen. Na, dann vielleicht lernt man es auch ein bisschen besser einzuschätzen. Na? Wie akzessibel ist das Ganze? Na, weil klar, wenn man jetzt ein Hausarzt direkt um die Ecke hat, geht man eher dahin, als wenn man jetzt eine halbe Stunde fahren muss und das der einzige Hausarzt im Dorf ist.
Ja, klar. Also das verstehe ich irgendwie schon, diese Unterschiede. Und ich glaube auch total, würde sich mit meiner Erfahrung decken, dass viele Menschen, glaube ich, nicht so richtig wissen, wann es angemessen ist, einen Rettungswagen zu rufen. Deswegen können wir ja vielleicht an dieser Stelle mal so die Top 10 Fälle sammeln, so abwechselnd. Wann ihr sagen würdet, wenn das und das passiert ist oder vorliegt, dann auf jeden Fall einen Rettungswagen rufen. Okay? Wer möchte anfangen? Wir machen mal so einen Wechsel vielleicht.
Das würde ich anfangen.
Okay.
Ja, dann auf jeden Fall Thema Schlaganfall, sobald man da den Verdacht darauf hat. Also seien es auf einmal Sprachschwierigkeiten, Sehstörungen, dass vielleicht die eine Körperhälfte gar nicht mehr so richtig funktioniert, ne, dass derjenige vielleicht auch plötzlich gar nicht mehr laufen kann, weil das Bein nicht geht oder den Arm gar nicht mehr heben kann, der immer wieder runterfällt, dass ein Mundwinkel hängt oder ein Auge oder ähnliches. Also da auf jeden Fall sofort den Rettungsdienst rufen.
Okay. Robert?
Dann gehe ich mit dem nächsten Klassiker, Herzinfarkt. Ne? Wenn man, und das ist auch zum Beispiel ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Mann und Frau diesbezüglich, ne? Damit vielleicht mal die Leute ein bisschen sensibilisiert.
Ja, sehr gerne.
Plötzlich auftretende Druckgefühle auf der Brust, ne? Ausstrahlung im linken Arm, Ausstrahlung in den Hals, Ausstrahlung zwischen den Schulterblättern. Das ist so das Typische bei dem Mann. Ne? Das ist ein extrem starker Druckgefühl auf der Brust. Die Leute beschreiben es auch, als würde ein Elefant auf dem Brustkorb drauf sitzen. Man wird kaltschweißig, man kriegt schlecht Luft. Das sind dementsprechend so Sachen, da sofort gerne die 112 rufen. Bei Frauen zum Beispiel manifestiert sich das Ganze mal gerne nur durch Bauchschmerzen. Ne? Weil wir sind doch schon ziemlich ähnlich, aber auch nicht gleich von der Physiologie her. Ne? Also diese Dermatome, ne? Diese Areale, wo das Gehirn quasi die Schmerzen interpretiert, okay, das könnte dazu gehören, ne? Sind anders verkabelt. Das heißt quasi, sollen in den Bauchbereich, ne? Würde man zum Beispiel so Oberbauchschmerzen, würde man bei einer Frau immer so den Verdacht haben, okay, es könnte etwas sein, so dass ich grundsätzlich bei jeder Patientin, die sagt, ich habe Oberbauchschmerzen plötzlich aufgetreten, das ist so drückend, irgendwie komisch, von außen nicht beeinflussbar, dann schreibe ich einen 12-Kanal, ne, und gucke mir das Herz nochmal von allen Seiten an, um sicher zu gehen, dass da jetzt doch nicht vielleicht ein Infarkt geschehen ist.
Mhm. Ja, super wichtig auch, dass du da nochmal auf diese unterschiedlichen Körpersymptome hinweist, weil ich glaube, das ist vor allem vielen Frauen gar nicht klar. Wir warten auch auf den Schmerz im linken Arm oder so.
Ja, also unglaublich viele ignorieren das Ganze und sagen, ach, ich habe nur eine Magenverstimmung. Ja. Ich hatte einen der krassesten Fälle. Wir hatten eine Dame, die hat 5 Tage mit Infarktsymptomatik gewartet. Na, dass es so schon fast von alleine abgeheilt ist nach dem Motto. Ne? Also sie schon sich Umgehungskreisläufe gebildet haben. Also ihr ging es echt nicht gut. Na, und das ist irgendwann hat sie angerufen und so, ey, es geht irgendwie nicht weiter. Ich dachte, ich habe eine Magenverstimmung. Nee, das war ein schöner Infarkt.
Krass.
Schönen, Anführungszeichen.
Ja, krass. Ja, generell, ne, so Gender Gap in der Medizin, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns mal dabei bleiben. Okay, wir haben Schlaganfall, wir haben Herzinfarkt. Was wäre das nächste, Annika?
Auf jeden Fall Krampfanfall, egal ob das jetzt halt bei demjenigen schon bekannt ist oder nicht. Manche haben ja gerade auch öfters vielleicht mal solche Krampfanfälle oder epileptischen Anfälle, da halt am besten halt immer den Rettungsdienst rufen. Zur Not kann er ja dann immer noch fahren, wenn man dann halt sagt, nee, okay, man kennt die Person, man hat das vielleicht irgendwie wieder hinbekommen, ne? Und sie verantworten das dann auch selber, dass er von mir aus zu Hause bleiben kann und er das selber vielleicht auch möchte. Aber das kann halt eben auch mal nach hinten losgehen, dass vielleicht im ersten Moment auch, selbst wenn er schon Vormedikamente hat, dass die vielleicht auch gar nicht anschlagen. Und gerade da zählt ja auch unfassbar die Zeit, wenn der Krampf jetzt halt wirklich dauerhaft auch ist und gar nicht mehr aufhört oder immer wiederholt wird, dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr lebensbedrohlicher Zustand.
Absolut.
Ich schließe mich an mit weiterer Veränderung des Wesens, ne? Also quasi, wenn derjenige plötzlich benommen ist, ne? Irgendwie nicht mehr so ganz bei Sinn oder gar bewusstlos, dementsprechend auch die 112 rufen, ne? Das kann eine Multitude an Ursachen beherbergen, von Stoffwechselerkrankungen bis hin zum Schlaganfall oder halt Reanimation, sage ich mal, ne? Dementsprechend in dem Fall auch bitte sofort die 112 anrufen. Auch ein Symptom, was naja oft abgetan wird, wenn jemand zum Beispiel eine Blasenentzündung hat, ne, und das lang genug mit sich rumschleppt und derjenige irgendwie nur noch so nicht wirklich anteilsnahmslos ist, so das nicht wirklich mehr so bei einem, nur noch schläfrig, das ist auch eine Sache, wo ich die 112 rufen würde, weil sich durchaus eine Urosepsis, also quasi von der Harnblase ausgehende Blutvergiftung, dahinter bergen kann. Ja, und dann kommen wir dahin und bewerten, ist die Atemfrequenz erhöht, ist der Blutdruck zu niedrig, ne? Und dann bewerten wir das Ganze und schauen quasi, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass es hier gerade sich um einen septischen, also eine beginnende Sepsis oder bereits einen septischen Schock handelt.
Okay.
Ja, dann würde ich gleich mal ein bisschen blutiger weitermachen. aber ich denke mal, das ist eigentlich schon soweit bei jedem immer so ein bisschen im Kopf drin. Ne? Also gerade bei stark blutenden Wunden oder auch bei vor allem großen Wunden. Ne? Auf jeden Fall sofort 112 anrufen und da gar nicht so lange warten. Und im besten Fall halt eben auch wirklich schon selber erste Hilfe leisten. Denn der Rettungsdienst braucht ja letzten Endes auch mindestens ein paar Minuten, ehe der überhaupt am Einsatzort ist. Und gerade bei so stark blutenden Wunden kann es da halt auch schon innerhalb von ein paar Minuten, je nachdem, wo die Verletzung ist, wie groß die ist, halt einfach schon zu spät sein. Also da ist nämlich halt auch die erste Hilfe von denjenigen, die vor Ort sind oder von einem selber, wenn man es irgendwie noch hinkriegt, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Sehr gut, da gehen wir auf jeden Fall drauf ein, wenn wir nachher nochmal ein bisschen erste Hilfe auffrischen. Okay, also große Blutungen, große Wunden, auch den Rettungswagen rufen.
Sturz aus großer Höhe. Mhm. Ne? Also dementsprechend, ich würde sagen, beim Erwachsenen sagen wir immer so höher 3 Meter. Ne? Das ist so, der Nachbar hilft gerade irgendwie, wechselt eine Glühbirne oder macht irgendwas am Apfelbaum, ne, und segelt einmal runter. Das ist dann halt auch definitive Indikation für uns. Ne? Bei Kindern ebenfalls auch, wenn es mehr als das Doppelte, würde ich behaupten, der Körpergröße. Der Kind muss ja nicht aus 3 Meter fallen, wenn er schon allein schon von einem Wickeltisch fällt, kann ja das durchaus Grund genug sein, um uns anzurufen, um das Ganze einmal zu überprüfen dann.
Okay. Aber noch 3.
Ja, also auch als Nicht-Allergiker, gerade wenn mich eine Wespe halt im Mund- und Rachenraum sticht, das ist halt sehr, sehr gefährlich, würde ich da halt immer lieber erstmal den Rettungsdienst rufen. Man kennt das ja, wenn das jetzt am Arm ist, das schwillt an, ne? Das juckt, das tut weh und so weiter und so fort. Und gerade wenn man diese Schwellung nimmt und jetzt zum Beispiel in Richtung Rachen sich dann vorstellt, der ja jetzt nicht sonderlich groß ist, dann kann das selbst bei einem Nicht-Allergiker halt relativ schnell wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Luft abschnüren. Und wenn man da nicht frühzeitig halt Medikamente dagegen gibt, dann sieht es für denjenigen sehr schlecht aus.
Ja. Tatsächlich, nur das ganz kurz, tatsächlich wurde ich noch nie von einer Wespe oder einer Biene gestochen. So krass. Ja, ich habe da, also jeder, gefühlt jeder, ne? Aber ich wurde wirklich 33 Jahre verschont bis jetzt. Mal gucken, wie lange das so ist noch. Okay.
Genau, dazu ergänzen würde ich sagen, Atemnot ist, glaube ich, ein ganz großes Stichwort. Also riesengroßes Leitsymptom, kann sich jede Menge dahinter beherbergen, sage ich mal. Also letzten Endes ist es, sobald man das Gefühl hat, man kriegt schlechte Luft, ne? Es ist halt schon so ein, okay, es könnte irgendwas Ernstzunehmendes dahinter sein. Und wenn wir jetzt eine von Atemnot sprechen, derjenige kann nicht mehr seiner Tätigkeit nachgehen, der schnappt alles nach Luft und scheint nicht genug davon zu kriegen. Wenn das zum Beispiel jetzt einfach aus plötzlicher Ruhe, aus weiterem Himmel auf einmal anfängt, das wäre auch definitiv eine Indikation für die 112.
Mhm. Okay. Haben wir noch zwei?
Ja, da halt auf jeden Fall auch die 112 anrufen, wenn ich halt bei einer Person keine Atmung mehr feststelle. Das sollte halt jedem bewusst sein, dass man da auf jeden Fall frühzeitig selber als Ersthelfer anfangen sollte schon mal und da auch frühzeitig 112 anruft, damit da halt wirklich verschiedene Rettungsmittel einfach kommen in der Hoffnung, man kann quasi das Leben dann wirklich noch retten.
Genau, und hier nochmal eine Stelle betonen, erst 112 rufen und dann anfangen zu drücken. Viele machen das nämlich gerne andersrum. Na, dann fangen sie an zu reanimieren, fangen sie gerade an mit der Wiederbelebungsmaßnahmen, dann fällt es denen ein, ja warten mal, hier kommt ja keiner. Ja, stimmt. Ja. Da muss ja noch vielleicht jemand Bescheid sagen. Die ideale Lösung ist, man sucht sich wirklich jemanden aus der Menge raus. Hier du, roten T-Shirt, du rufst jetzt mal die 112 an. Na, weil es gibt ja so dieses Bystander-Effekt. Na, die Leute, wenn du sie nicht direkt ansprichst und dann die Verantwortung auf einmal quasi in den Schoß reinschmeißt, die drücken sich gerne davor weg. Na, ja. Also die schauen gerne dir zu, was du machst, aber die wollen da irgendwie nichts mehr zu tun haben. Mhm. Na, also wer da ist, Pech gehabt, du bist jetzt aktiv mit eingebunden ins Geschehen, du hilfst jetzt mit. Na, und da muss man halt immer wirklich klare Ansagen machen, um dem Patienten dann zu helfen.
Ja, oder also vielleicht gar nicht mal sich jetzt so unbedingt drücken. Ich glaube, dass viele auch einfach selber so ein bisschen unter Schock stehen und dann in so eine Schockstarre vielleicht verfallen, ne? Und erstmal gucken und versuchen zu begreifen, was passiert hier eigentlich. Und da hilft es sicherlich enorm, wenn irgendjemand sagt, du mach jetzt mal das bitte. So. Oder nicht mal bitte, ist ja dann auch egal, aber mach das jetzt. und dann holt einen das so raus und dann wird man ja auch vielleicht auch gerne aktiv, ne? Im Nachhinein bestimmt. Cool. Robert, hast du noch eine letzte, wo du sagst, da auch auf jeden Fall den Rettungswagen rufen?
Hm. Muss mir überlegen, ich würde sagen, großflächige Verbrennungen. Mhm. Na, also wenn jetzt, sagen wir so, ein bisschen Brühwasser über die Hand, das ist jetzt nicht dramatisch. Ne? Ist aber der ganze Arm betroffen, der Oberkörper. Na, also eine große Fläche. Na, das ist auch ein Fall, wo ich dann den Rettungsdienst alarmieren würde. Einmal, weil das sich durchaus auf den Kreislauf ausschlagen kann. Na, man kann auch deswegen einen Schock erleiden. Na, siehe quasi, dass der Blutdruck quasi flöten geht, auf gut Deutsch gesagt. Derjenige wird definitiv sehr, sehr, sehr starke Schmerzmittel benötigen.
Ja. Okay, alles klar. Super. Ich glaube, da waren auf jeden Fall schon so ein paar Punkte dabei, wo jede und jeder für sich jetzt mal so das ganz gut einordnen kann, wann es definitiv nicht unangemessen ist, einen Rettungswagen zu rufen. Aber selbst wenn ich das nicht ganz korrekt eingeordnet habe, würde ich eher auch sagen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Oder sagt ihr, nee?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Natürlich lieber einmal zu viel als zu wenig. Aber ich glaube, dass halt eben zum Großteil einfach diese Aufklärung fehlt. Und ein Kollege von mir hat das mal ganz schön gesagt, es ist halt irgendwie schon ein Fehler, dass irgendwie diejenigen sich selber triagieren müssen. Also allein, dass man überlegen muss, bei zum Beispiel, jetzt habe ich auf einmal Bauchschmerzen und derjenige muss selber überlegen, gehe ich dann überhaupt zum Hausarzt, rufe ich die 116, 117 oder die 112, fahre ich selber ins Krankenhaus? Also so, dass sie irgendwie nicht die eine Nummer haben, wo man vielleicht erstmal anrufen kann, wo man das erklärt und dass vielleicht die Person gesammelt dann entscheiden kann, okay, hören Sie zu, der Hausarzt hat doch gerade offen, gehen Sie doch erstmal hin und schauen vielleicht, ne, was der sagt, oder der schickt halt gleich jemand vom kassenärztlichen Dienst, ne, oder halt eben dann den Rettungsdienst direkt.
Okay, da war jetzt aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du reingeworfen hast, nämlich diese ganzen Nummern, 116, 117, ich muss ganz ehrlich gestehen, höre ich gerade zum allerersten Mal. Lass uns doch an der Stelle wirklich mal dahin gehen, zu gucken, was mache ich, wenn ich bestimmten Notfall habe? Was sind Dinge, die ich als erste Hilfe machen kann? Vielleicht bei mir selber, vielleicht eben auch für jemanden. Und wen rufe ich wann an? Wollen wir vielleicht erstmal mit den Nummern tatsächlich anfangen? Oder vielleicht gehen wir einmal kurz die Reihenfolge, weil du das auch angesprochen hattest, Robert, durch. Wir haben jetzt einen Notfall, sagen wir erstmal egal welcher. Was wäre denn die richtige Reihenfolge?
Die Nummern sind letzten Endes so aufgeteilt, die 112 ist ganz klar für lebensbedrohliche Notfälle. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, diese Person oder ich befinde mich in akuter Lebensgefahr, in einer akuten lebensbedrohlichen Lage, dann immer die 112 rufen. Wenn man die 112 ruft, kommt zu einem einen Rettungswagen mit einem Notfallsanitäter und einem Rettungssanitäter oder zwei Notfallsanitäter, je nachdem, in welchem Format man fährt, und ein Notarzt unter Umständen. Für die Sachen, die nicht so dringlich sind, ich habe jetzt seit mehreren Tagen jetzt irgendwie Handgelenksentzündung, ich habe jetzt irgendwie seit über 2 Wochen Bauchschmerzen, ich habe mich mal vor 3 Wochen beim Umzug verhoben und ich habe immer noch Schmerzen im Rücken. Das sind dann Sachen, dann kann man entweder selber den Hausarzt aufsuchen, der kann in den meisten Fällen selber eine Abhilfe schaffen oder dementsprechend nach 19 Uhr, es ist zumindest bei uns so in Hessen, es ist immer so eine Sache, wie ist es, wo man lebt, ist es dementsprechend ab 19 Uhr dann der ärztliche Bereitschaftsdienst und dort sind genauso Ärzte aller verschiedenen Fachrichtungen und die können dann auch zu einem rausfahren und auch nochmal vor Ort medizieren.
Welche Nummer ist das?
Das ist die 116, 117. Also,
okay, das ist die 116.
Ich deute da nochmal gerne an eine Werbung, die 116, 117, genau. Das ist diese eine Werbung, die ich schon gar nicht mehr aus dem Kopf kriegen kann, mit dieser 116, 117. Ne? Das wurde bei uns medial so breit getreten, aber irgendwie es haben immer noch die wenigsten auf dem Schirm.
Ja, krass.
Die meisten stehen dann da, oh ja, stimmt, was war das nochmal? Ne? Also, es ist so eine flüchtige Information, was man irgendwie hinten irgendwo im Kopf versteckt, aber dann, wenn man es braucht, ist so, Stein, dann was war da?
Ja.
Und dann landet man trotzdem bei uns bei der 112 raus.
Okay.
Also das Problem ist, bei dem ärztlichen Bereitschaftsdienst ist, die sind auch nicht wie wir verpflichtet, irgendwo hinzufahren in eine gewisse Zeit. Na, also das ist, glaube ich, schon mal ein ganz großer Faktor. Die Annika nickt schon. Ne? Es wäre schon mal gut, wenn die so gebunden wären wie wir. Erstmal schau dir den Patienten an und dann, wenn du sagst, ey, das ist was für ein Rettungsdienst, alarmier uns nach. Na, aber ich habe leider oft die Erfahrung gemacht, man ruft an, oh ja, das ist was für ein Rettungsdienst, wir kommen dann, nein, das ist nichts für ein Rettungsdienst.
Mhm. Okay, das heißt, selbst die können es nicht immer gut einschätzen oder machen sich
einfach. Über Telefon ist immer schwierig.
Ja, klar, ist es.
Genau.
Ist es. Ja. Ganz kurz zur Nachfrage dazu, wann rufe ich denn die 110?
Naja, im Prinzip sage ich immer, natürlich ist die 110 hauptsächlich halt, wenn man die Polizei braucht. Aber auch in den Erste-Hilfe-Kursen werde ich halt oft gefragt, was soll ich denn tun, wenn ich halt einfach letzten Endes die Nummer vergessen habe. Ne? Also es wurde mir schon öfters mal als Feedback gegeben, dass sie halt schon mal Erste-Hilfe leisten mussten und dass sie dann halt eben so aufgeregt waren, dass sie halt gar keine Nummer mehr wussten, ne? Oder zum Beispiel dann halt die 110 angerufen haben. Und da sage ich dann halt immer, Hauptsache, man hat eine der beiden Nummern im Kopf, das ist ja schon mal sehr gut, ne, weil es ist ja egal am Ende, also klar, ein bisschen zeitverzögert ist es dann schon, aber zur Not, wenn ich die 110 anrufe, können die das auch immer noch recht schnell an die andere Leitstelle dann weitergeben, dass trotzdem das richtige Rettungsmittel kommt und dann jetzt nicht bei einem Herzinfarkt nur die Polizei sozusagen, also das passiert dann jetzt nicht. Genau, und da noch als kleinen Tipp vielleicht, was ich halt auch in den Kursen immer gerne zeige, ich weiß jetzt nicht ganz, wie es bei Android ist, aber bei Apple weiß ich auf jeden Fall, wenn man ja längere Zeit die Aus-Taste und die Lauter-Taste drückt, dann kommen da 2 oder 3 verschiedene Button und der eine ist ja auch quasi so ein SOS-Button und wenn man den einfach rüberschiebt, dann wählt es quasi selbstständig den Notruf, genau. Also wenn man mal die Nummer vergessen hat, vielleicht diesen Trick so ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn wenn ich selber vielleicht kein Handy dabei habe oder nicht so ein Smartphone besitze, wo das geht, vielleicht hat es irgendwer anders oder vielleicht sogar der Patient selber, weil das kriege ich ja bei jedem Handy, selbst wenn es nicht entsperrt ist.
Stimmt.
Halt hin.
Und Notruf ist dann auch wahrscheinlich 112 direkt eingestellt. Okay.
Genau.
Gut, da wären wir aber eigentlich schon bei dem Punkt, was mache ich wann? Ne? Also Robert, du hast es gerade gesagt, wenn jetzt, sagen wir mal, ihr habt einen Verkehrsunfall, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Das haben wir jetzt ja noch gar nicht so richtig besprochen. Ist aber, glaube ich, so ein klassisches Beispiel für einen Erste-Hilfe-Kurs. Was mache ich?
Also ich würde auch so quasi wie in unserer Ausbildung, ne, wie unsere Dozenten immer sagen, anfangen, Eigensicherheit. Na, also bevor ich mich aufs verunfallte Auto losstürze, schauen, dass der Bereich abgesperrt ist, dass er mir noch keiner jetzt irgendwie noch hinten reinfahren kann oder sowas, dass der Bereich sicher ist für mich, das zu betreten, ne, dass es jetzt nicht irgendwie gerade brennt, ne, und ich mich gerade selber in Gefahr begebe, ne, dass ich in der Rauchsäule hineinlaufe vielleicht, dass wir Autos vermeiden. Ansonsten, es hängt rein davon ab, was ist das für ein Verkehrsunfall. Es gibt Verkehrsunfälle, das ist so der klassische Auffahrunfall, wo man so einen Whiplash hat. Also sie quasi dieses plötzliche Abbremsen führt dazu, dass der Kopf einmal schlagartig nach vorne und dann wieder nach hinten in den Sitz geschleudert wird. Diese Leute haben typischerweise in den obersten Halswirbel haben sie Schmerzen. Hier ist es zum Beispiel ganz wichtig, den Notruf absetzen, denjenigen beruhigen, möglichst von vorne ans Auto drangehen, damit er nicht noch den hier macht. Ne? Und das ist mal, wir wollen es nicht herausfinden, ob wirklich was kaputt ist oder nicht. Ne? Also deswegen, Kopf soll schön gerade bleiben. Dann immer mit dem Patienten sprechen. Immer quasi anleiten. Hey, ich komme jetzt zu dir. Ne? Kopf bleibt die ganze Zeit gerade. Wenn man zu zweit ist, da habe ich auch eine, mache ich ganz gerne, ich lege die Hand auf die Scheibe, ne, und sage, schau die Hand an. Na, damit er seinen Kopf die ganze Zeit an einer Position fixiert, na, also selber quasi nicht hin und her bewegt. Danach gehen wir hinter den Patienten und dann kann man den Kopf einfach halten. Na, also wie in der Erste-Hilfe-Kurs immer so gesagt wird, das Eichhörnchen hält das Nüsschen, so, kleiner Zungenbrecher. Das ist so das Häufigste, was ich bis jetzt beobachten konnte. Na, die andere Extreme sind Verkehrsunfälle, wo der Patient eingeklemmt ist. Da kann man als Ersthelfer tatsächlich relativ wenig machen. Na, da kann man einen Bereich absperren, uns anrufen, versuchen, den Patienten zu betreuen. Und wenn man irgendwie da drankommt und man irgendwelche Blutungen sieht, ohne sich selber in Gefahr zu begeben, die Blutung stoppen. Na, weil das ist die zweite Extreme. Da sind Fälle, da brauchst du wirklich schwere Geräte, um diesen Patienten da rauszuholen.
Wie kann ich so eine Blutung stoppen, Annika?
Man versucht, so steril wie möglich zu arbeiten, dass das nicht immer 100% klappt, das ist vollkommen klar. Ich meine, wir sind halt auch draußen und nicht in einem super sterilen Raum sozusagen. Also im besten Fall auf jeden Fall da auch wieder Thema Eigenschutz beachten, mit Handschuhe anziehen und dann halt eine sterile Kompresse drauf sozusagen. Und je nachdem, wie doll das halt blutet, ist es vielleicht jetzt nur so ein bisschen oberflächlich, dann reicht einfach entweder festkleben oder mit einer normalen Binde. Wenn das halt wirklich schon eher so eine stark blutende Wunde ist, da auf jeden Fall ordentlich Druck drauf bringen. Vielleicht auch noch so ein zues Verbandspäckchen dann später auf die Binde quasi mit so dazwischen, damit man wie so einen Druckpolster hat. Und wenn es halt wirklich irgendwas ganz Großes ist, dann muss man halt gucken, ob man das sozusagen irgendwie so ein bisschen versucht abzubinden. Also wenn man jetzt halt wirklich ganz extrem sagen würde, da fehlt die Hand sogar. Also das wird ja massiv dann auch bluten. Ne? Da würde man jetzt zum Beispiel entweder irgendwas nehmen, man kann ja auch eine Binde nehmen, auch wenn die recht doll einschneidet, aber wenn man halt jetzt nichts anderes hat, dass man halt versucht, quasi halt wirklich das einmal um den Arm drum herum zu machen und dann richtig festzuziehen, damit man ja hoffentlich die Gefäße quasi als Ersthelfer auch schon mal so ein bisschen komprimiert und dann halt eben zusehen kann, dass die Blutung zumindest nicht mehr ganz so dolle blutet.
Ja, aber wichtig ist ja auf jeden Fall, nochmal zu betonen, dass man auf gar keinen Fall den Menschen da irgendwie rausholen sollte, selbst, eigenständig.
Nein, das ist tatsächlich vieles in unserem Beruf ist so ein, es hängt davon ab. Ne? Ja. Also es gibt bei uns den Begriff von der Crash-Rettung. Ne? Das heißt quasi, wenn ich jetzt sehe, der ist nicht eingeklemmt, aber seine Motorhaube steht in Flammen. Ich sag's mal so, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, lieber lebendig und gelähmt als tot. Ne? Also dementsprechend, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist, ne? Ich schnapp mir den aus dem Auto und zerr den raus. Ich entschuldige mich dann später, aber ich zerr ihn erstmal raus. Ne? Weil es nutzt ihm nichts, wenn er noch seine Wirbel alle intakt sind, aber der dafür gerade in einem brennendes Auto ist. Deswegen ist es umso wichtiger, diese Erste-Hilfe-Kurse immer wieder wahrzunehmen und sich seine Fähigkeiten immer neu aufzufrischen, zu verstärken, weil es sind sehr viele Entscheidungen, die immer vom Einzelfall abhängig sind. Na, also wie der Fall Nummer 1, halte ich nur den Kopf fest, betreue den Patienten, nehme ihm ein bisschen die Angst weg, oder ist es der extreme Fall, ne? Das Auto brennt, der wird gerade zugequalmt, oder wir haben die Situation, Auto läuft voll mit Wasser. Ne? Also das haben wir auch schon mal tatsächlich, dass jemand sein Auto in einem Bach geparkt hat, aufgrund des medizinischen Notfalls. Die Uniform war danach auch hin. Die von der Feuerwehr aber auch. Und da hieß es auch quasi, da ist egal, Vollimmobilisation oder nicht, dass es erstmal rauskriegen und dann machen wir den Rest.
Mhm. Ja, da habe ich tatsächlich auch noch so ein zweites Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt halt zu einem Verkehrsunfall dazukomme und jetzt auch abgesehen davon, die Person ist jetzt zum Beispiel auch mal nicht eingeklemmt, ich komme da wirklich ran und sie ist halt bewusstlos. Ne? Also sie reagiert halt überhaupt nicht mehr auf mich. Dann muss ich zum Beispiel auch als Ersthelfer ja die Person einfach dort rausholen und muss halt quasi das so ein bisschen vernachlässigen, dass sie eventuell auch eine Verletzung halt an der Wirbelsäule haben könnte. Davor haben, glaube ich, ganz, ganz viele Ersthelfer mal Angst. Das merke ich halt immer so in den Kursen. Auch gerade bei Motorradfahrern wird mir das dann oft gesagt, na, aber nee, ich kann das doch jetzt den Helm nicht abmachen, wenn er da was hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Person ist bewusstlos. Wir müssen sie ja in die stabile Seitenlage bringen. Das funktioniert nicht, wenn die Person halt im Auto sitzt. Zumal ich vorher auch prüfen muss, ob sie überhaupt noch eine Atmung hat. Ich meine, das würde vielleicht noch recht viel schlecht gehen im Sitzen, aber wenn sie zum Beispiel auch keine Atmung hat, dann muss sie so oder so dort raus, weil dann muss die Herz-Lungen-Wiederbelebung gestartet werden. Und das ist halt dann nämlich auch so ein Fall. Also bei einer nicht ansprechbaren Person muss man die halt auch sofort aus dem Auto rausholen.
Und muss man bei einer nicht ansprechbaren Person, nur damit ich das jetzt richtig verstanden habe, im Falle eines Motorradhelms auch den Helm abnehmen?
Genau, ja. Also ich glaube, das wird halt nämlich auch mal ganz, ganz oft irgendwie kompliziert erklärt. Das merke ich eben in meinen Kursen immer, dass ich stelle immer erstmal so die Frage in den Raum und bekomme dann halt zig verschiedene Antworten dazu. Deswegen sage ich immer, ist die Person ansprechbar, hat sie einen eigenen Willen, ich rede mit ihr und sie kann ja selber entscheiden, soll der Helm dranbleiben, soll der ab. Wenn die Person nicht mehr ansprechbar ist, dann muss er ab, um halt die richtigen Maßnahmen durchführen zu können.
Sehr gut. Ich glaube, das ist sehr gut, dass wir das nochmal genau so in der Simpelheit erklärt haben.
Ergänzen dazu,
ja, klar,
was glaube ich auch den Zuschauern, der einen oder anderen zumindest ein bisschen Klarheit geben wird. Was auch bei unseren Azubis immer so erklärt wird, ne, sobald sie im ersten Lehrjahr da sind und dann kriegen sie auch diese ganzen Input. Kopf festhalten, Atemweg sichern, aber was mache ich in welcher Reihenfolge? Mhm. Jetzt kommt dieser Grundsatz, treat first what kills first. Na, also das, was den Patienten zuerst umbringt, als erstes beseitigen. Mhm. Na, deswegen vielleicht erwähnenswert für deinen oder anderen, der zuhört, als Fun Fact. Wir arbeiten alle nach demselben Schema in Deutschland, ne, und auch international. XABCD. Das heißt, als allererstes kritische Blutungen. Ne, da sprichst gerade quasi irgendwie pulsiert Blut aus irgendeiner Extremität oder Körperöffnung. Das sollten wir vielleicht erstmal unterbinden. Dann schauen, dass der Atemweg frei ist, dass der Patient atmet. Dann gucken wir nach dem Kreislauf und dann kommt Neurologie und alles andere an Verletzungen. Na, also in dieser Priorität bearbeiten wir auch die Einsätze ab. Na, und so können wir gewähren, dass wir die ganz kritischen Sachen als erstes beheben, weil dann ist es auch ganz interessant, es ist so eine Kaskade. Wenn eins von dieser Punkte fehlt, werden automatisch alle anderen ausfallen.
Ja, sehr gut. Und treat first what kills first. Kommen wir nochmal zu dem Notruf absetzen tatsächlich. Wie gehe ich da vor? Also ich rufe jetzt die 112 oder die 110. Dementsprechend, was ich dann für ein Problem habe, bleiben wir bei der 112. Dann kommen ja die klassischen 5 Fragen. Welche sind das? Weil ich glaube, ganz viele haben die gar nicht mehr so präsent.
Also tatsächlich sind die auch gar nicht mal so ein großes Thema, wenn man sie nicht mehr auf dem Schirm hat, weil die Leitstelle fragt einen Feuerwehr, also Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst, wo ist der Notfallort? Mhm. Na, als erstes fragen die erstmal, wo? Falls die Verbindung unterbricht, damit die halt schon mal direkt hinschicken können. Also letzten Endes ist es quasi, wo ist was passiert und wie viele Beteiligte, wer ruft an und man wartet halt nur auf Rückfragen. Mhm. Na, also das ist tatsächlich von den ganzen W-Fragen, man kann meiner Meinung nach alle anderen 4 vergessen. Na, eine soll man sich immer merken, warten auf Rückfragen. Na, ja. Also weil die Leitstelle will sich schon die Informationen rausziehen, die sie benötigt. Na, die machen das schon seit bisschen Zeit und die werden einen schon dadurch leiten, sag ich mal, ne? Also weil die wissen ja, die Menschen sind aufgeregt, also die sind da dementsprechend einen auch nicht böse, wenn man nicht alles wie aus der Pistole herausgeschossen kriegt. Dementsprechend, aber nur ganz wichtig ist warten. Na, das ist immer die, dann, dass man halt einfach irgendwie reinschreit, hier ist ein Unfall und dann aufgelegt. Weil dann,
ja,
ja, dann müssen die Handy orten und es ist alles nicht so zielführend.
Ja, ich glaube, man muss vielleicht auch so ein bisschen versuchen, sich in die Situation von diesen Leitstellendisponenten zu versetzen, wenn der ja jetzt so einen Anruf bekommt und gerade wie Robert eben schon gesagt hat, ne, also in der Regel werden die Ersthelfer halt total aufgeregt sein, ne? Also ob die sich überhaupt an diese 5W-Fragen noch erinnern, diese vielleicht sogar in dieser richtigen Reihenfolge dann auch noch beantworten, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber es bringt dem Leitstellendisponenten auch nichts, weil teilweise gibt es halt viele verschiedene Systeme, aber die haben halt quasi wie so einen Katalog ja auch vor sich, ne? Und müssen ja halt eben verschiedene Sachen abarbeiten, um halt eben zu gucken, dass sie ja eben auch recht schnell schon mal das eingrenzen, wo es halt eben ist, um dieses richtige Rettungsmittel halt eben zu finden und nicht, dass das von 30 Kilometer entfernt kommt, weil dann braucht es halt auch einfach ewig. Und in den meisten Fällen gibt es dann halt immer noch so eine Zeitspanne von einer Minute, also quasi 60 Sekunden ab Notrufeingang hat derjenige Zeit, ein Rettungsmittel, das richtige Rettungsmittel loszuschicken. Na, also die sind halt auch so ein bisschen in Deutschland im Zeitdruck. Also ich glaube, es gibt es nicht mehr überall, aber ich bekomme es schon immer noch mit, dass die da halt oft unter Zeitnot halt einfach kommen, wenn jemand anruft, weil sonst bekommen die halt von oben Stress. Na? Und da muss man sich ja auch vorstellen, wenn ich da jetzt halt irgendwas hinstottere, ne? Weil ich halt eben auch selber so aufgeregt bin, dann bringt es halt mir nichts, weil das verzieht halt einfach nur die Zeit, bis jemand kommt und demjenigen halt auch nicht. Also wie Robert halt schon sagt, das Wichtigste ist, klar, weiß ich, dass ich jetzt vielleicht relativ wenig Empfang habe und habe Glück, dass überhaupt der Notruf rausgeht oder ich habe nur noch 1% Akku und bin froh, dass auch dieser Anruf gerade überhaupt rausgeht, dann halt wenigstens sagen, wo man ist, ne? Dass halt wenigstens irgendwas erstmal hingeschickt wird, falls der Kontakt abbricht, aber ansonsten halt wirklich einfach das machen oder quasi die Fragen beantworten, die einem direkt von dieser Person an der anderen Seite halt einfach gestellt wird. Weil dann ist es das Beste.
Also irgendwie finde ich das auch beruhigend. Eigentlich ist das mit den Fragen alles Quatsch. Vergesst das. Hauptsache gut zuhören und die Fragen beantworten, die einem gestellt werden. Das ist ja schon mal sehr entlastend, finde ich, so für alle.
Eben, es ist auch aufgefallen, dass je mehr Schemata man einem Ersthelfer entgegenschmeißt, desto gestresster wird er auch, ne? Weil er versucht auch alles richtig zu machen, ne? Und dort, oh scheiße, das habe ich vergessen, ne? Und dann ist er auf einmal verunsichert.
Ja.
Und diese Verunsicherung zieht sich dann wie roten Faden durch den restlichen Einsatz, ne? Und das wollen wir komplett vermeiden, ne? Derjenige soll nach seinem besten Wissen und Gewissen dem Verunfallten helfen, ne? Und das ist, die kommen auch zu uns, oh, aber ich habe die Blut noch nicht zum Stillen gekriegt. Aber es ist nicht, dass es stillsteht. Das haben wir auch alles gut, haben sie alles richtig gemacht, war alles gut. Ne? Also, weil die sind dann fix und fertig.
Ja.
Ne? Es ist, die machen sich auch enorm Vorwürfe dann.
Klar.
Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, alles gut.
Ja.
Ne? Es ist, ihr hilft, ihr macht schon mehr als genug, ist es super. Ne?
Ja.
Den Rest machen wir dann.
Ja.
Na, also dass es vielleicht so ein bisschen so eine Last von den Schultern fällt. Ich habe noch keinen Rettungsdienstler draußen gesehen oder Leitstellendisponenten, der auf Ersthelferjagd ist, ne, der diese auffrisst, wenn sie irgendwie mal einen kleinen Fehler machen. Das passiert nicht. Na, wir sind dankbar, dass ihr geholfen habt und das ist der Rest machen wir. Dafür werden wir ja auch hauptamtlich bezahlt. Ne, also.
Ja, total. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut und sehr schön, dass du das nochmal so betonst, weil ich bin sicher, dass viele einfach auch gehemmt sind, davor etwas zu tun, weil sie Angst haben, etwas falsch zu tun. Aber nichts zu tun ist natürlich viel schlimmer, als dann gegebenenfalls vielleicht etwas falsch zu tun.
Ja, nicht nur das, man darf halt auch nicht...
Das ist nämlich der einzige Fehler.
Ja, das ist der einzige Fehler dann, genau.
Genau. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass das tatsächlich in Deutschland halt auch strafbar ist. Also man kann sogar bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe bekommen, wenn man quasi nicht geholfen hat.
Mhm.
Also das ist halt auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass man halt quasi aber zusätzlich auch so eine rechtsfreundliche Ersthelfersprechung irgendwie hat. Ne? Also, dass quasi im Gesetz verankert ist, macht der Ersthelfer jetzt quasi vielleicht einen Fehler, indem er aus Versehen, weil er es nur nett gemeint hat, versucht hat, einen gebrochenen Arm zu schienen und er hat es aber vielleicht nicht ganz richtig gemacht, ne? Dann wird ihm halt quasi Also er hat jetzt keine Konsequenzen dann zu tragen, weil man ja von dieser guten Absicht einfach ausgeht. Mhm. Aber wenn er jetzt zum Beispiel gar nichts macht und zum Beispiel an dem Radfahrer, der den gebrochenen Arm hat, weil er gestürzt ist, einfach nur dran vorbeigeht, dann ist es tatsächlich strafbar, weil er halt quasi unterlassene Hilfeleistungen betrieben hat.
Genau, unterlassene Hilfeleistungen, ja, das ist auf jeden Fall ein Begriff. Das ist gut, ja, dass auch nochmal klar ist.
Genau, die Mindestanforderungen, ne, meiner Katze meldet sich auch fleißig zu Wort.
Genau,
die Mindestanforderung an den Ersthelfer ist immer, den Notruf abzusetzen.
Ja.
Ne? Also man sagt immer quasi, hilf nach dem besten Wissen und Gewissen. Ne? Dann stellt sich aber die Frage, ja, aber vielleicht die ältere Dame kann eben nicht wie so ein Jungspund dahinrennen, Blutung stillen. Die kann vielleicht noch nur den Notruf absetzen. Was ist in ihrem Fall dann? Das schickt tatsächlich auch.
Ja.
Ne? Also immer nach dem eigenen Ermessen, das, was du dir zutraust und was du kannst, das bist du auch verpflichtet zu tun, ne? Aber nicht mehr als das.
Ja.
Na, also
aber dann, ich bin
damit
überzeugt,
man weiß, sobald man schon den Notruf abgesetzt hat.
Genau, ich bin überzeugt, einen Notruf absetzen kann wirklich jeder. Sehr gut.
Jeder. Ja.
Wir haben also den Notruf abgesetzt und dann würden wir die Person ansprechen, ne, schauen, ob sie ansprechbar ist. Wenn ja, dann würde man einfach nur betreuen und warten. Oder müsste man noch etwas tun? In dem Fall.
An dieser Stelle würde ich eventuell noch an den Wärmeerhalt denken. Ne? Also ich glaube, da wolltest du auch mit anfangen gerade. Das ist eine Sache, die ganz, ganz häufig vergessen wird, auch bei unseren Azubis, wenn sie frisch in Notfallsanitäter-Ausbildung kommen. Die vergessen nämlich, okay, ich habe alles am Patienten gemacht, da hängen jetzt 100 Kabel, ich habe Gott und die Welt an Therapien angefangen, aber Wärmeerhalt, das vergessen die meisten. Na, und es gab mal eine echt eindrückliche Erfahrung. Wir haben bei uns im Einsatzgebiet so Notfallsimulationstage. Das heißt, dort wird in der ganzen Stadt finden Fallbeispiele verteilt statt und dort werden die Notfallsanitäter dann, also die Azubis, hingeschickt und dann sollen sie einen wie im echten Dienst dann abarbeiten. Und ich war auch einer dieser Patienten. Hat er ein bisschen viel getrunken, ne? Man muss mich auf eine Bank legen. Ich habe das ziemlich gut gespielt, aber ich habe auch tatsächlich auch so gezittert, weil ich gefroren habe. Ne? Also es war sehr eindrücklich, wie schnell man doch unterkühlt. Ne? Also in so einer Situation, erste Hilfe, ja, aber bitte so ein bisschen an Wärme halt mitdenken.
Mhm. Okay, also ansprechen, ist ansprechbar, betreuen, Wärme erhalt. Ist nicht ansprechbar. Atmung prüfen, wenn Atmung vorhanden, stabile Seitenlage, die geht wie?
Also ich glaube, das halt jetzt nur in Worten zu erklären, ist ein bisschen schwierig. Ich kann es einfach mal versuchen, also im besten Fall fängt man immer so an, dass die Person ja eben auf dem Rücken liegt. Wenn ich schon festgestellt habe, dass die Atmung vorhanden ist, würde ich dann immer der Arm, also ich knie halt neben dem Patienten, egal ob jetzt links oder rechts, und der Arm, der quasi an meinen Knien ungefähr ist, den würde ich mir halt nehmen und quasi gerade weg zur Seite. Also wenn die Person jetzt stehen würde, würde der halt quasi einfach nach links oder rechts dann quasi den Arm gerade ausstrecken, dass das so aussehen würde. Dann nehme ich mir quasi das Bein und winkel das Knie sozusagen ein bisschen an. Wichtig ist halt auch dazu zu sagen, man muss das Bein jetzt halt auch festhalten. Also ich kann jetzt nicht das Bein anwinkeln und dann mich irgendeiner anderen Sache widmen, weil die Person hat halt quasi ja nicht mehr wirklich eine Muskelspannung, deswegen legen wir sie ja auch in die stabile Seitenlage und deswegen muss ich das halt auch die ganze Zeit festhalten, weil sonst fällt es halt einfach wieder runter. Genau, also halte ich das Knie dann oben fest, dass das halt wirklich angewinkelt bleibt und mit dem anderen Arm nehme ich mir halt quasi den Arm, den ich bisher noch nicht bewegt habe und gucke halt, dass ich den quasi wie so ein bisschen so, dass die Hand quasi ungefähr an die andere Seite vom Kopf herkommt, dass wenn ich den Patienten dann gleich nämlich zu mir drehe vorsichtig, dass er dann quasi vielleicht so fast auf dieser Hand drauf liegt. Wenn das jetzt nicht so ist, ist ja auch nicht so schlimm, weil ganz am Ende ist immer noch mal wichtig zu gucken, dass der Kopf halt wirklich so nach hinten überstreckt wird und dass er halt wirklich der tiefste Punkt halt einfach ist, ne? Und dass der Mund halt auch im besten Fall offen ist. Und was ich auch immer wichtig finde, ist zu erwähnen, dass es jetzt halt nicht schlimm ist, wenn dieses Bein halt irgendwie nicht so liegt, wie es mir mal vielleicht vor einem Jahr in einem Erste-Hilfe-Kurs gezeigt wurde oder wenn dieser Arm da nicht so exakt liegt, sondern es heißt ja stabile Seitenlage. Bedeutet, diese Seitenlage muss einfach stabil sein. Mhm. Na, und das zeige ich halt dann auch immer in den Kursen nochmal praktisch, weil jeder Körperbau ist ja auch anders. Also gibt es ja gar nicht die perfekte, stabile Seitenlage, die auf alle Menschen passen kann. Also so ein paar kleine Unterschiede wird es da halt schon immer mal geben. Wichtig ist halt eben, dass es wirklich direkt auf der Seite ist und jetzt nicht auf dem Rücken, auf dem Bauch derjenige liegt, ne? Und dass der Kopf halt der tiefste Punkt ist.
Okay, wir machen es einfach so. Wir demonstrieren das nachher nochmal und alle Zuhörerinnen und Zuhörer können ja dem Vital-Magazin bei Instagram folgen und sich das dann nochmal genau angucken. Oder am besten einfach einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal auffrischen. Das ist ja sowieso das Allerwichtigste, dass man das irgendwie richtig präsent hat. Und im Zweifel sonst auch nochmal googeln. Ich bin sicher, das Internet wird da auch helfen. Okay, aber stabile Seitenlage. Und wenn keine Atmung auffindbar ist, dann tatsächlich ja die Herz-Lungen-Reanimation. So mal kurz zusammengefasst.
Genau.
Cool.
Kleine Ergänzung dazu, weil die Menschen, wenn sie, also ich weiß, in der Erste-Hilfe-Kurse sind immer, liegen auf dem Rücken, ne? Wie praktisch. Meistens fallen die aber auch mal gerne so auf den Bauch. Da auch bitte keine falsche Scheu. Wirklich einmal schön kräftig auf dem Rücken gedreht und dann von dort aus anfangen. Das ist nämlich so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Daran scheitern sehr viele bei der Erste Hilfe. Na, also, oh, der liegt auf dem Bauch, was tue ich jetzt? Ne, das ist ja nicht wie trainiert. Einfach umdrehen. Umdrehen, ja. Und von dort aus weitermachen, wie gewohnt.
Ja, ich verstehe das schon irgendwie. Man hat ja auch, gerade wenn man nicht vom Fach ist, ne, und man ist in so einer Situation, eine absolute Ausnahmesituation. Also toi, 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 hoffentlich kommen wir wenig in diese Situation. Aber man hat schon auch irgendwie Berührungsängste. Und das führt ja dann im Gehirn dazu, dass man irgendwie vielleicht dann auch in dem Moment irgendwie echt etwas absurd handelt. Aber Hauptsache handeln, ja. Okay. Lass uns noch einmal kurz auch über ein Thema sprechen, wo ich ziemlich sicher bin, dass es sehr, sehr viele gibt, die da sich auch nicht ganz sicher sind. Die Rettungsgasse. Ich glaube, die Rettungsgasse ist so ein Thema. Wir sehen es zwar an der Autobahn oftmals so das Schild, aber ich würde fast eine Wette starten, wenn ich 10 Leute frage, dass 2 mindestens nicht genau wissen, wie man eine Rettungsgasse bildet. Was ist eure Erfahrung?
Ich setze mein Geld, ich gehe all in auf diese Wette. Das ist, das sehe ich nämlich genauso. Problem ist halt, es wird in der Fahrschule auch sehr wenig thematisiert. Na, es wird gesagt, es blinkt blau und es schreit, kommt von hinten angefahren und ist ganz schnell, mach Platz. Aber wie macht man denn jetzt Platz? Mhm. Letzten Endes, die Rettungsgasse ist ja ganz klar, ne? Links bleibt links, rechts bleibt rechts. Das heißt quasi, ne, zweispurig, man geht schön auseinander, man macht in der Mitte einmal eine freie Rettungsgasse. Es ist dreispurig, eine links, 2 rechts. Ne? Also so, dass quasi am Endeffekt immer in der Mitte eine ausreichend breite Spur entsteht. Ne? Man, wenn ein PKW gerade so durchpasst, ist es nicht breit genug. Hm. Na, unsere Fahrzeuge sind für gewöhnlich ein bisschen breiter gebaut. Ne? Wer ja ein Löschfahrzeug von der Feuerwehr mal so ein Drehleiter aus der Nähe sich mal angeguckt hat, sieht, dass die Dinger doch schon massig sind. Das sind schon doch richtige LKWs. Ne? Dementsprechend ordentlich Platz machen, ne? Ausreichend Platz, dass wir da dran vorbeikommen können. Und vielleicht schon, wenn man sieht, oh, der Verkehr scheint sich zu stocken, ne? Und langsam aus irgendeinem Grund kommen wir nicht voran. Es ist egal, ob da wirklich ein Verkehrsunfall stattgefunden hat oder nicht. Einfach Platz machen. Na, einfach schon mal so einordnend, na, dass es dementsprechend eine Rettungsgasse gebildet werden kann. Auch wenn man der Einzige ist, der man das macht, dann ist man halt eben der Einzige, der da richtig handelt.
Ja.
Na, da sieht man auch ganz häufig, das stockt, das wird langsamer, stop and go und auf einmal, ah, hoppala, jetzt stehen wir alle. Mhm.
Ja.
Und dann kommen wir von hinten angepiest. Das ist ungünstig.
Das heißt also, wenn ich in der Mitte bin mit meinem Fahrzeug, dann muss ich mich rechts halten.
Ja, genau. Ich glaube, als Tipp, also es ist jetzt auch schwierig zu erklären, wenn man es vielleicht nicht direkt vor Augen hat, versuche ich immer so ein bisschen das Beispiel halt anzubringen, wenn man sich sonst gar nicht anders merken kann. Man nimmt jetzt halt einfach zum Beispiel seine rechte Hand und man zeigt jetzt halt quasi mit Daumen und Zeigefinger so eine 2. Wenn das jetzt quasi die beiden Spuren sind, die existieren, dann habe ich ja diese Lücke halt eben in der Mitte. Mhm. Na, und da würde dann quasi das Rettungsmittel langfahren. Wenn ich jetzt mehr Spuren habe, nehme ich einfach mehr Finger dazu. So, ja. Aber die Lücke, die bleibt halt immer gleich.
Ja, gut. Das ist ein guter Tipp.
Ja, genau.
Große Lücke ist immer zwischen Daumen und Zeigefinger und so kann ich mir quasi merken, wo die Lücke auch gemacht werden muss, wenn ich jetzt mehr Spuren habe.
Ja,
okay.
Und ich glaube, wichtig ist halt auch noch zu sagen, also viele denken bei Rettungsgasse halt immer so an, der Unfall ist halt eben auf der Autobahn und dort wird diese Rettungsgasse gebildet. Robert hat ja eben schon mal ganz leicht angerissen, dass das ja eben auch in der Fahrschule halt oft eher nur spärlich beschrieben wird, ne, oder überhaupt thematisiert wird. Und halt zum Teil habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch mehrere Führerscheine, war auch in mehreren Fahrschulen so mit und es wurde jedes Mal was anderes erzählt. Ne? Mhm. Also es ist halt eben auch nicht einheitlich, was erzählt wird. Und ich finde, genau das merkt man halt, wenn man mit dem RTW dann zum Beispiel irgendwo mal durch eine Rettungsgasse muss, dass es halt einfach nicht einheitlich ist, weil in den meisten Fällen sind die Menschen halt einfach überfordert. Und wahrscheinlich versucht jeder das halt umzusetzen, was ihm halt irgendwann mal gesagt wurde. Und das funktioniert ja dann aber eben nicht, weil es sind halt verschiedene Sachen. Und vor wenigen Tagen war ich halt auch, also weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das war sogar noch so zum Teil innerorts in einer recht großen Stadt, wo es aber halt eben auch dreispurig war. Und ich habe mich auch erst gewundert und dachte so, die Ampel ist doch grün, ich sehe das doch, warum fahren wir denn nicht? Und vor allem, also es hat dann gestockt, weil halt ein Auto ganz rechts einfach das Warnblinklicht angemacht hat und stehen geblieben ist. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, hä, es macht doch jetzt gar keinen Sinn, ne? Aber anscheinend hat dieses Auto halt wirklich schon sehr, sehr früh den Rettungsdienst von hinten halt gehört. Ne? Also ich habe den noch nicht mal gesehen zu dem Zeitpunkt, hatte aber selber halt auch ein bisschen Musik laufen, also gehört habe ich somit nicht. Und als ich das dann aber gesehen habe, habe ich es natürlich realisiert, warum die Person halt stehen geblieben ist. Problem war aber, also man hatte halt links und rechts so große Bordsteinkanten, man konnte dort eigentlich ohne dass ein Schaden gemacht wird an dem eigenen Auto, nicht dort hochfahren. Das Problem war, dass das ungünstig war, dass die Person dort halt einfach mitten in dem Verkehr ja stehen geblieben ist, weil somit ja auch der Rettungswagen nicht durchgekommen ist, weil niemand konnte ja nach links oder rechts dann groß noch ausweichen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiges Thema. Wir erwarten nicht, dass halt die eigenen Autos oder mit was man auch immer gerade unterwegs ist, quasi kaputt gemacht werden. Na, also man muss jetzt hier nicht irgendwie einen extrem hohen Bordstein halt eben hochfahren und damit sich sein komplettes Auto selber zerlegen, sondern in so einer Situation wäre es halt einfach förderlich, dass man halt guckt, dass die vorne das halt eben auch mitbekommen, was jetzt Sache ist und dass man schaut, dass man quasi halt ganz langsam in diese Kreuzung reinfährt. Wenn grün ist, ist natürlich super, ne? Dann kann man halt quasi in die Kreuzung reinfahren und einfach stehen bleiben in der Hoffnung, die Menschen realisieren das. Wenn halt quasi rot ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wahrscheinlich der Gegenverkehr das gar nicht so schnell realisieren wird, ne? Aber das ist halt quasi eher so ein bisschen vorteilhafter, wenn man versucht, in die Kreuzung reinzurollen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was viele immer vergessen oder halt vielleicht auch gar nicht wissen. Man darf in dem Moment über Rot fahren. Man sollte natürlich selber darauf achten, ne, dass man halt jetzt selber nicht noch zusätzlich einen Unfall baut oder so. Aber man darf das halt. Ne? Und das ist auch manchmal natürlich deutlich sinnvoller, anstatt dann halt einen mega großen Bordstein hochzufahren oder einfach stehen zu bleiben, weil dann passiert ja nichts.
Ja, das heißt, wenn ein Rettungswagen hinter mir ist und ich nicht ausweichen kann, darf ich über Rot fahren, einfach um schnell aus dem Weg zu kommen oder zu der nächsten Möglichkeit, wo ich dann ausweichen kann.
Genau, aber halt wirklich eben auf den anderen Verkehr aufpassen.
Klar.
Wenn die das gerade nicht mitbekommen, kann das nämlich sonst auch mal nach hinten losgehen. Aber man darf das, genau.
Gut zu wissen. Sehr, sehr
genau.
Gut.
Genau, eine rote Ampel ist keine unüberwindbare Mauer. Na, es ist nur ein Licht.
Ja.
Dementsprechend
gut,
mit vorsichtig rantasten. Und
ich glaube, viele wissen
und
das.
Vorsichtig quasi zur Seite.
Und wenn man dann geblitzt wird, dann sagt man einfach, ich hatte einen Rettungswagen hinter mir. Auch gut.
Genau. Ja. Das ist meistens dokumentiert und die Leitstelle weiß auch Bescheid. Also dementsprechend,
klar,
wenn es dort Fragen
ja
gibt, dann könnt ihr das einmal überprüfen, ob das so gewesen ist oder nicht. Weil du hast ja gelacht, ne? Das, von wegen, dass die meisten das wissen. Wir hatten nochmal die Situation, wir standen mit Pressluft und die Follow-Orchestra hinter jemand. Und der hat uns total verzweifelt angeguckt und gestikuliert, was er jetzt tun soll. Der, vor ihm war alles frei, da stand nur eine rote Ampel.
Ja.
Also für ihn war es wirklich so, aber es ist rot.
Ja.
Na, das war für ihn so, das geht ja nicht weiter. Ebenfalls vielleicht ergänzend dazu, wo wir jetzt gelernt haben, dass die rote Ampel keine unüberwindbare Mauer ist. Genauso sind in Kreiseln, ne, vor allem einspurige Kreise oder Ausfädelungsstreifen, da sind auch keine Orte zum Halten.
Mhm.
Also dementsprechend, wenn der Verkehr bereits stockt, ist halt so. Aber wenn wir von hinten ankommen und dann heißt es, die wollen durch, ich muss Platz machen, im Kreisel stehen bleiben ist schlecht.
Ja, also lieber den Kreisel zu Ende fahren.
Meistens,
ja.
Also es gibt Kreisel, die wir halt noch überfahren können, die Mittelinsel, aber es gibt auch welche, da müssen wir durchs Gemüse durch. Da ist es schlecht. Na, also dementsprechend immer so, wenn man stehen bleibt, so ein bisschen mit Bedacht stehen bleiben.
Ja, das ist gut.
Also nicht die Lage verschlimmbessern.
Ja, verschlimmbessern. Ich liebe dieses Wort. Ich bin beste Kandidatin für verschlimmbessern, wirklich. Also eher so in Kleinigkeiten, ne? Wenn irgendwie ich merke, das Glas fällt um und ich will es eigentlich noch retten und in dem Moment schmeiße ich aber noch den Teller und das Geschirr mit runter.
Der Moment wird geschleudert. Ja.
Okay, ja, cool. Super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es gibt noch so, so viele Themen, die wir besprechen könnten. Und das schreit definitiv nach einer Wiederholung. Gerne auch wieder mit euch beiden. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich danke euch sehr für alle Einblicke, alle Geschichten und eben auch für den ganzen Input. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürften.
Eine letzte Frage habe ich vielleicht noch so zum Abschluss. Einfach, weil ich die noch nicht gestellt habe. Aber wir haben jetzt ja über viele Missstände, über viele Missverständnisse vielleicht auch gesprochen. Was ist denn aber so für euch das wirklich Schöne, Tolle an eurem Beruf, die Retter in der Not zu sein?
Komm, darfst du anfangen.
Ja, also ich muss halt sagen, dass ich mich schon immer halt so für den medizinischen Bereich sehr interessiert habe. Und recht schnell habe ich dann für mich auch, obwohl ich noch unter 18 dann war, festgestellt, okay, im Krankenhaus, das ist zwar irgendwie schön, diese Arbeit, aber du hast halt auch für mich teilweise viel zu viel eher mit der Dokumentation zu tun, anstatt mit dem Patienten. Und eben diese Arbeit am Patienten ist mir halt unfassbar wichtig und macht mir halt am meisten Spaß, ne? Und das habe ich halt im Rettungsdienst. Ich komme halt eben zu einem Einsatz und klar, ich muss halt auch mein Protokoll ausfüllen. Aber zur allerletzten Not kann ich das halt auch immer noch am Krankenhaus während der Fahrt oder irgendwas machen, ne? Weil der Patient steht für mich im Vordergrund. Ich kann jetzt die Behandlung dem Patienten zukommen lassen, die er auch wirklich braucht und nicht oft wie im Krankenhaus. Ich dokumentiere das jetzt mal schnell, damit ich keinen Ärger bekomme, aber eigentlich ist es gar nicht gemacht worden, ne, weil die Zeit halt quasi fehlt. Ich kann mir meine Zeit jetzt nehmen, die der Patient jetzt halt einfach braucht. Das finde ich halt ultra schön und vor allem halt auch einfach, ich bin dort als Team. Ne, ich bin halt nicht ganz alleine, trage zwar als Notfallsanitäterin halt auch viel Verantwortung und habe halt viele Freigaben, wo ich halt selber auch was machen darf, was ich halt richtig schön finde. Aber ich bin halt eben als Team da draußen, aber jetzt halt auch nicht in so einem Team von 10 Mann, wo es ewig zu Diskussionen kommt oder so, sondern meistens so von 2 bis 4 Leuten ungefähr. Und das ist halt das, was ich halt tatsächlich so mit am schönsten finde, ja.
Also tatsächlich auch, kann ich mir nur anschließen, was ich sehr spannend finde, ist, du bist der Erste, der den Patienten sieht im Moment des Unfalls, des Notfalls, ne? Also du bekommst quasi auch einen direkten Einblick in das Leben des Patienten. Du bist der Erste, der ihn sieht. Na? Und du kriegst natürlich automatisch den vollen Chaos mit. Mhm. Du musst versuchen, einen Überblick zu verschaffen. Und du hast auch noch erschwerend hinzu nicht so viele Möglichkeiten wie die Klinik. Na? Du hast kein CT, du hast kein MRT, du hast kein Labor. Das heißt, du musst eine sehr gute Anamnese führen und dich auf die bereits erlernte Kenntnisse stützen, um dementsprechend den Patienten fachgemäß zu versorgen. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen diese Ordnung in den Chaos schaffen und auch so ein bisschen diese Detektivarbeit, woran, was kann das jetzt verursacht haben? Weil des Öfteren, wir haben auch schon offensichtliche Sachen, ne? Wenn der Arm auf einmal 2 Ellenbogen hat, ne? Also gefüllt ist, knickt einmal so und einmal so, dann ist es ziemlich eindeutig, was die Sache ist. Aber wenn, das ist nicht immer obvious. Ne? Also, und dann ist gut da Anamnese gefragt und ich finde, da, das ist auch das Geile, da kann man nicht auf Lücke lernen.
Ja.
Es kann nicht alles treffen. Es kann Kindernotfall sein, es kann jemand Älteres sein, es kann eine Verbrennung sein, es kann aber auch einfach ein psychiatrischer Notfall sein, wo du jemand vielleicht ein bisschen betreuen musst, weil die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichend sind. Mhm. Also,
ja.
Bleib spannend.
Genau, da muss ich Robert auf jeden Fall zustimmen. Das finde ich halt nämlich auch, ist das Tolle am Rettungsdienst. Oft im Krankenhaus, also jetzt vielleicht abgesehen so ein bisschen von Notaufnahme und Intensivstation, das sind ja schon speziellere Sachen, aber so die Normalstation, wenn man dort halt arbeitet, man spezialisiert sich ja in den meisten Fällen halt dann eben auf diese eine Fachrichtung oder halt auf das, was dort halt am meisten eben vorkommt, ne? Und wie er eben schon gesagt hat, wir haben halt wirklich alles. Ne, uns kann wirklich alles treffen und ich kann halt zum Beispiel Also wir hatten ja eigentlich im Grundsatz auch irgendwo alles schon mal in der Ausbildung dann thematisiert. Aber es kann auch sein, es trifft mich halt 10 Jahre gar nicht und dann halt auf einmal. Ne? Also wir müssen halt irgendwo mit allem immer rechnen. Und das finde ich halt auch immer so das Schöne irgendwo an dem Beruf, dass es so abwechslungsreich ist.
Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass es Menschen wie euch gibt und freue mich sehr, dass wir das heute einfach auch nochmal thematisieren konnten. Ich glaube, das sollte auch nochmal viel mehr für die Masse breit rausgebracht werden und sehr viel mehr darüber gesprochen werden. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei eurer Podcast-Erfahrung und danke euch sehr für die Zeit.
Vielen Dank, war sehr cool.
Ja, war mega cool. Dankeschön.
In 14 Tagen geht es bei uns im Vital Gesundheitsexperten-Talk um das Geheimrezept, glücklich und gesund 100 zu werden. Er ist auf jeden Fall der Experte dazu, Luke Jack Rodney. Mit ihm gehen wir durch die Bereiche Ernährung, Bewegung und minimalistisch und nachhaltiges Leben und sammeln ultimative Tipps. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de und wir hören uns dann spätestens in 14 Tagen wieder. Bis dahin macht es gut, eure Clarissa.